Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 350. 350, das ist vielleicht sowas wie ein kleines Jubiläum, aber mit so halben Sachen wie 50 geben wir uns nicht ab. Bei der 400, da reden wir wieder von einem Jubiläum. Und die 500, die wird natürlich gefeiert. Aber die 350 ist auch ein Grund, um stolz darauf zu sein. Jungs, seid ihr stolz?
Nee, du kannst einen Schnaps trinken. Du kannst auf jeden Fall einen Schnaps trinken, falls du einen hast.
Nee, ich habe keinen.
Ah, und dann schiebe ich dir einen rüber.
Nee, danke. Ich habe also mal abgesehen von vielleicht 2 oder 3 Gläsern Rotwein bestimmten Jahr keinen Alkohol mehr getrunken. Also.
Aber wie machen wir das mit dem Rüberschieben? Ob es da mal die Möglichkeit gibt, dass wir tatsächlich Materie irgendwie digitalisieren können und schieben die rüber über eine Leitung und auf der anderen Seite entsteht wieder das... Naja, das Alkoholgetränk.
Also auch naja, ich möchte also alle ganz herzlich begrüßen, auch im neuen Jahr begrüßen. Ich hoffe, dass es so richtig schön wird, das neue Jahr. Für uns alle, für uns auch, für Sie.
Allerdings das schön wird?
Ja.
Keine Grausamkeiten?
Du hast da keine Gedanken dazu, zu dem, was ich da philosophisch angesprochen habe.
Also ich habe mir eins gedacht, wenn wir die Sendung, die 350. fertig produziert haben, dann nehme ich mir einen leckeren Schnaps.
Ach, ich dachte aha. Urlaub.
Also fangen wir da an.
Das Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist an sich nicht so sehr schön. Die Sicherheitsleute von Trend Micro, F-Secure, von G-Data und wie sie alle heißen, machen sich immer einen Spaß, oder sehen es immer als ihre Pflicht an. Ich hätte fast was Unflätiges gesagt. Vor dem zu warnen, was Sie glauben, dass im kommenden Jahr auf den normalen Anwender zukommen wird und wo man ein bisschen drauf achten sollte. Mobile Geräte sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Und dann,
also solche mit Rädern?
Nein, ich dachte jetzt eher an Duddlephones und...
Das sind portable Geräte.
Gut, also die Intelligenz, die man in der Hosentasche oder... in der Handtasche trägt oder die auf dem Tisch abends rumliegt. Da haben wir ja zwei große Vertreter, das ist einmal Android von Google und iOS von Apple. Wobei die Zuwachsraten bei den Android-Geräten viel größer sind. Und damit werden sie natürlich auch für die kriminellen Elemente, die Cybergangster, sehr, sehr interessant. Man muss mal überlegen, man hatte im 2012, dritten Quartal 2012 lagen ungefähr 175.000 Schädlinge vor. Ende vorigen Jahres waren es schon 350.000, also doppelt so viel. Und man geht fest davon aus, dass in diesem Jahr, also 2013, über 1 Million Schädlinge für Android-Geräte auf dem Markt sein werden und versuchen werden, den Daten der User zu kriegen und vor allen Dingen auch irgendwie an das Geld der User ranzukommen.
Ich will ein Linux-Phone.
Das gibt's ja leider noch nicht, nicht wahr? Das ist ja immer wieder aufgeschoben worden, sagen wir mal.
Und das Doofe ist, dass diese ganzen Flachcomputer und diese Dattelphones und der ganze Kram, dass man die gar nicht so richtig wirklich gut auf Linux umstellen kann. Aber ja. Gut, ist ein anderes Thema. Ja. Ich will ein Linux-Phone.
Wenn man jetzt besieht, diese Zunahme der mobilen Geräte, zersplittert auch das Umfeld, das IT-Umfeld. Hatte man früher einen Arbeitsplatzrechner, der war fest irgendwo, da konnte man relativ einfach das Ding sichern, wenn die Leute jetzt unterwegs sind, haben dann eventuell ein offenes WLAN, haben einfach UMTS-Karten oder gehen bei anderen Leuten ins Netz rein oder in andere Firmennetz rein, wird der Schutz der einzelnen Geräte sehr, sehr viel schwerer und sehr viel komplexer. Man kann nicht einfach so einen Wall drumherum bauen, wie man zum Beispiel bei einer Firmen-IT das machen kann, dass man einfach die ganze Firma absichert, nach außen hin, mit modernster Technologie und die Arbeitsplatzrechner, die dahinter sind, sind dann auch so sicherer, solange Leute mit dem USB-Stick rumlaufen und Blödsinn machen, als wenn man einfach in der freien Natur mit seinem Smartphone rumläuft. Deswegen ist auch bei der konventionellen Malware, also bei den konventionellen Viren und sowas, kaum eine wirkliche Weiterentwicklung zu sehen. Es gibt verschiedene Baukästen, die die Leute haben, und die werden einfach denn für die einzelnen Angriffe, die man machen will, werden die zusammengestoppelt. Es gibt im Internet Foren dafür, da kann man dann, wenn man in der Szene ist, sich die Sachen zusammenkaufen und stoppelt sich denn so aus Know-how von anderen, aus Sachen, die man kaufen kann, auch im Internet, eben seine Viren oder Trojaner oder was man immer haben will, zusammen und führt damit sehr, sehr gezielte Angriffe aus. Dann gibt's noch was anderes. Die Strafverfolgung wird immer besser, jedenfalls fast überall auf der Welt. Wo man nicht so sehr genau hinguckt, ist zum Beispiel in Afrika. Da wird zwar auch die Infrastruktur besser ausgebaut, aber die Gesetzgeber sind da teilweise noch ein wenig hinter dem her, was wirklich im Internet passiert, auf den Netzen passiert. Und deswegen fliehen viele Gangster auf den schwarzen Kontinent. Da ist nicht nur das Wetter besser, da ist auch die rechtliche Situation für die einfacher, weil eben die Strafverfolgungsbehörden noch nicht so weit sind, dass sie die richtig fangen können. Und böse Zungen sagen sogar, das ist ein Teil der Wirtschaft auf dem schwarzen Kontinent in armen Ländern, wo die Kriminellen hingehen, da leben, etwas fürs Land tun, sogar Steuern bezahlen, aber das Geld dann irgendwo in Europa oder Amerika verdienen oder Asien verdienen mit kriminellen Eigenschaften.
So, Heinz, jetzt wie kann man das verhindern? Erstens mal, indem man sich nicht in diese Ecke hineinbegibt, wo man davon abhängig ist.
Ja, gut.
Zweitens kann man ja auch mit diesen Smartphones so leben, dass man nur Gutes macht.
Ja, natürlich. Ja, man sollte auf alle Fälle eins machen. Man sollte auf alle Fälle sich einen Virenscanner installieren. Wobei es gibt freie Virenscanner, Gratis-Virenscanner, die recht gut sind schon. Die professionellen Virenscanner, die von den großen Anbietern kommen, die fangen das meiste, was da ist, ab, werden auch immer recht schnell aktualisiert, sodass man damit dann einigermaßen geschützt durch die Lande laufen kann. Und das Gleiche gilt auch für iOS. Also du mit deinem Apple iPhone bist genauso bedroht von den Kriminellen wie ich als Android-User.
Aber ich glaube, ich bin doch weniger bedroht als Android.
Es kommt an die Apps, die über den iTunes vertrieben werden, sagt man, besser gescannt als die über Android vertrieben werden, wobei Google da auch schon über den Play Store jedenfalls große Anstrengungen macht. Aber es kann ja auch über andere Ecken dich erreichen. Es kann dich auch über E-Mail erreichen, wenn du E-Mails damit machst, oder du gehst auf irgendeine Webseite drauf, auf der dann eben für Android oder für iOS Trojaner oder Viren versteckt sind. Das ist genau wie mit einem großen Rechner. Im letzten Jahr hatten wir ja auch noch andere Sachen. Stuxnet, Flame oder Gauss waren noch die großen Themen, weil die Industrie angriffen. Und da schnell redete man davon, jetzt haben wir den Cyberkrieg und der tobt im Netz und sowas. Die Sicherheitsexperten meinen, ganz so ist es nicht. Es ist allerdings so, dass in allen Armeen Special Forces eingerichtet wurden, um bei kriegerischen Auseinandersetzungen die eigene IT zu schützen und die IT des Gegners niederzumachen. Also ist der Cyberwar ein Teil der militärischen Planung, die heute schon stattfindet.
Ja, die Amerikaner haben mir ganz klar gesagt, dass sie auch konventionell antworten würden, wenn sie im Internet mit einem sogenannten Cyberwar angegriffen würden.
Ja, klar. Das ist aber nicht nur die USA. Die geben es offen zu. Nordkorea hat einen extra Studiengang dafür zum Beispiel.
Ja gut, aber wer ist Nordkorea?
Sollte man nicht unterschätzen, dass man für einen Angriff über das Internet nicht so viel Investitionen braucht wie für einen konventionellen Krieg.
Ja, okay, gut, aber
ich sprach eben schon mal über die Baukästen, aus denen sich die Bösen ihre Sachen zusammenbauen. Auch das wird.
Schenk mir mal einen.
Was?
So ein Baukasten,
ein Virenbaukasten, nö. Warum soll ich? Ich weiß auch nicht, wo ich den herkriege. Und die paar Sachen, die ich kenne, sage ich nicht weiter. Die gehen keinen was an.
Aha.
Aber es gibt kriminelle Netze, die sowas austauchen. Und die Attacken gehen jetzt, so kann man beobachten, auch in 2012 war es schon so, dass verstärkt kleinere, also nicht nur die großen Konzerne, sondern verstärkt auch kleinere Firmen attackiert werden. Denn die sind meist nicht so gut geschützt wie die großen Firmen. Und auch sich da Daten abzuziehen oder Kontoinformationen abzuziehen, lohnt sich einfach für die Kriminellen. Und wenn man sieht, diese Bring Your Own Device, also nimm auch dein eigenes Mobiltelefon mit, und wir sprachen gerade darüber, dass es für die Smartphones und Tablets auch immer mehr Viren gibt, kann das natürlich auch ein schönes Einfallstor in ein Unternehmensnetzwerk sein. Wir sprachen schon über iOS, also die Mac Malware, die wird immer interessanter, denn der Marktanteil ist ja doch sehr groß, also Mac, iOS. Und deswegen sind da auch mehr Viren unterwegs, als man sich glauben sollte. Ja, und dann haben wir noch eins, die Smart TVs. Unsere Fernseher werden immer intelligenter. Manchmal sollte man glauben, die sind intelligenter als das Programm, das darüber ausgestrahlt wird. In Deutschland werden in 2013 circa 10 Millionen Smart TVs rumstehen. Das heißt also, das sind Fernsehgeräte, die auch ein meist Android an Bord haben, also im Prinzip ein großer Tablet-PC, der im Wohnzimmer steht, und sind damit auch dann Ziel für Online- oder Schadcode-Attacken sein. Und wenn es nur eins ist, dass denn der Böse über das Internet die Kamera einschaltet, das Mikrofon einschaltet, und wenn man sich dann vor dem Fernseher flitzt, kann man sich dann nächsten Tag in YouTube vielleicht wiederfinden. Je nachdem kann es dann auch sehr peinlich sein, was man vor dem Fernseher treibt. Vielleicht sollte man die Kamera einfach zukleben. Das sind so die Bedrohungen, die wahrscheinlich im nächsten Jahr oder diesem Jahr auf uns zukommen. Eine Sache habe ich noch vergessen, sehr viele Anwender vergessen immer noch die Sicherheitslücken, die bekannt sind, zu schließen. Und deswegen sind die Exploit-Kits, so nennt man das, die auf bekannte Sicherheitslücken zielen, sehr beliebt, sehr billig und auch leider meist sehr erfolgreich. So, jetzt war genug der schlechten Nachrichten.
Nein.
Du kannst noch einen draufsetzen.
Kommt noch schlimmer, ja. Unsere Regierung wurde ja nun aufgefordert, vom Bundesverfassungsgericht diese Telekommunikationsgesetz zu überarbeiten, weil es in weiten Bereichen nicht verfassungskonform war. Und dann haben sie da wieder was vorgelegt und wieder neue Ideen gehabt. Und die Länderkammer hat gesagt, nee Kinder, so geht das noch nicht. Und das ist alles nicht so und geht und dies und das. So, jetzt haben sie so lange hin und her gehampelt mit ihren Ausschüssen und sowas. Und was ist jetzt passiert? Ja, der Bundesrat hat diese Novelle des TKG mit minimalsten Änderungen einfach durchgewunken. Jetzt müssen wir mal überlegen, was steht denn da nun drin? Ich meine, die ganzen Grausamkeiten können wir nicht erzählen. Da müssen wir eine 4-Stunden-Sendung machen. Aber ich habe mir das mal durchgelesen und so die wichtigsten Punkte versucht herauszuarbeiten. Einmal, unglaublich aber wahr, die Mobilfunkbetreiber sollen die Daten ihrer Kunden der Polizei nicht mehr nur im Einzelfall herausgeben, sondern das soll automatisch, ohne irgendwelche bestimmten regulierten Vorgehensweisen, passieren. Und hier soll also kein Richtervorbehalt sein. Es muss kein konkreter Verdacht vorliegen. Es bedarf keiner konkreten Gefahr, sondern einfach irgendjemand sagt, ich bin Polizei, gibst du Daten. Hört sich ziemlich blöd an, aber genauso blöd steht's da drin. Außerdem soll auf die gleiche Art und Weise auch der Internetnutzer leichter identifiziert werden können. Die Provider sind jetzt verpflichtet oder danach dann verpflichtet, auch ohne jede Verzögerung und durch automatischen Zugriff sicherzustellen, dass jeder dieser Berechtigten, egal ob er ein Recht hat oder nicht, aktuell sehen kann, wer unter welcher dynamischen IP-Adresse dort im Internet ist. Ich finde das erschreckend. Das heißt also, es muss kein Grund vorliegen. Da sitzt irgendwo abends ein Polizist zum Beispiel mit den Füßen auf dem Schreibtisch und spatzt da an seiner Bockwurst herum und hat dann Lust mal zu gucken, wer jetzt wo was mit wem macht und wie. Und er muss nicht angeben, warum er jetzt etwas überprüfen will, wieso oder was, sondern wir müssen als Bürger, als Volk darauf vertrauen, dass der so etwas eben gerade nicht tut. Ist ja nicht wahr.
Es gibt eine Grausamkeit hast du noch vergessen vielleicht.
Ich habe noch viele vergessen, ich bin ja noch gar nicht fertig. Aber sag mal, was du an Grausamkeit willst.
Dass die Auskunftspflicht sich auch über PIN-Codes und Passwörter erstreckt.
Ja, Moment, das also Moment. PIN-Code, das ist falsch gemeldet worden. Ein PIN-Code, den habe ich, den gebe ich ein, den kenne ich und mein Telefon. Und da kann kein Provider verpflichtet werden, das herauszugeben, weil er das nicht hat. Hier geht es um was anderes. Hier geht es um die PIN-Codes zu den Mailboxen. Ja. Die Provider, die haben ja Mailboxen im Angebot und da kann ich sagen, hab keine Lust, Mailbox sagst du dem Anrufer, vielleicht rufe ich zurück oder auch nicht. Und dafür die PIN-Codes, die sollen genauso herausgegeben werden und dass also quasi jeder dieser Leute, die zu diesem berechtigten Kreis dann gehören, durchaus alle Mailboxen abhören kann. Mal gucken, was ist da drauf und was geschieht jetzt, was haben die geredet und sowas. Außerdem die IMSI-Nummer müssen sie natürlich auch herausgeben. Das heißt, dazu kommt aber dann auch noch die PIN zum Freischalten des Gerätes bei neuen Geräten, die wird meist von den Leuten nicht geändert, und natürlich die Adresse und Name und so weiter von dem Kunden. Das wäre ja alles schon grausam genug. Jetzt für wen gilt denn das? Alle Provider mit mehr als 100.000 Kunden sind nach diesem Entwurf verpflichtet, der Polizei, der wird irgendwo ein Knopf an die Wand genagelt, da drückt die Polizei drauf und dann müssen diese Daten bei der Polizei ankommen, in deren Rechner. Einfach so, ohne Überprüfung. Es gibt keine Grenzen, welche Ermittlungsverfahren Voraussetzungen sind, damit das erlaubt ist oder nicht. Noch schlimmer ist es, dass die Provider entscheiden müssen, nicht sollen, müssen, ob derjenige, der das abfragt, dazu berechtigt ist. Ich frage mich mal, jetzt wird also im Grunde genommen das, was ein ordentlicher Richter machen muss, nämlich zu überprüfen, stimmt das im Verhältnis, ist das richtig, passiert das oder wie oder was, dass der das abfragt, dass der die persönlichen Daten da bekommt. Das wird dem Provider aufgelegt. Der Provider wird verpflichtet zu entscheiden, ob er die Daten weitergeben soll oder nicht. Wie kann er denn? Bekommt er vorher Untersuchungsakten von keinem konkreten Verdacht oder wie? Es ist in sich sowas von irrsinnig, dass dieses Gesetz mit Sicherheit, wenn es denn dann Wirklichkeit wird, überhaupt nicht langen Bestand haben kann. Es ist ein solches fürchterliches Durcheinander, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und diese Schnittstellen zum Auslesen der Kundendaten aus den Datenbanken der Provider, die gibt es ja schon lange. Die sind ja schon installiert. Und die sind zwar deaktiviert worden nach dem Urteil, aber es wurde ja Hardware angeschafft, es wurde Software angeschafft. Und naja, jetzt wird man, wenn man dieses Gesetz dann wirklich Wirklichkeit werden lässt, und so sieht es ja nun aus, wird man die dann auch nutzen können. Ist ja klar, was man kauft, muss auch eingesetzt werden. Aber es hat ja den Staat nichts gekostet. Das geht ja an die Provider, das heißt also, wir zahlen unsere eigene Überwachung und jetzt müssen die Provider einfach nur sagen, was sie gar nicht können, ja, ihr dürft jetzt die Daten haben oder ihr dürft die nicht haben.
Ich bin entsetzt.
Ja, man kann es nicht anders sagen. Es ist noch schärfer als das vorherige Gesetz. Und was da Innen- und Rechtsausschuss vorgeschlagen haben, wenn man sich das überlegt, was sie für eine Wunschvorstellung hatten, da sollten zum Beispiel diese Prepaid-Karten, die ja quasi anonym sind, und genauso anonyme E-Mail-Adressen, die man sich im Internet besorgen kann. Das sollte verboten werden. Das heißt, Prepaid-Karten sollten auch verboten werden. Ja, gut, der Bundesrat hat gesagt, also das nur nicht. Er muss ja auch zeigen, wie gut er eigentlich da ist, obwohl er hier total versagt hat. Aber allein so etwas zu bringen, da fahre ich doch nach Holland, kaufe mir da eine Prepaid-Karte. Wie doof muss man eigentlich sein, um überhaupt so einen Vorschlag zu bringen? Das frage ich mich. Wo leben die denn? Von welchem Planeten kommen die, die sowas machen? Ich verstehe es nicht.
Die haben überhaupt keine Technikaffinität und deswegen kommen die auf so Gedanken.
Sind aber Fachleute.
Ja. Naja, gut, jetzt muss natürlich, nachdem hier die Stellungnahme des Bundesrates da ist, muss der Bundestag über diesen Gesetzesentwurf beraten. Mal sehen, wie das geschieht, ob sie wieder irgendein Fußballspiel oder Endspiel sonst was nehmen. Wir kennen die Tricks ja nun. Termin steht noch nicht fest dafür, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja ganz klar gesagt, bis Juni 2013 muss ein neues Gesetz da sein. Die bisherige Regelung, die gilt nur noch bis dahin, übergangsweise. Länger darf nicht.
Bis dahin haben wir kein richtiges Fußballspiel.
Oh ja, da müssen wir irgendwas anderes machen. Ja, das ist also, sind neue Grausamkeiten, die viel schlimmer sind als das, was vorher vom Bundesverfassungsgericht weggeknallt worden ist, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn ich mir das überlege, dass kein Verdacht vorliegen muss, kein Grund vorliegen muss, dass grundlos diese Daten abgefragt werden können sollen. Nee, ein weiterer Schritt zum Überwachungsstaat. Und zwar kein kleiner, sondern ein ganz, ganz großer.
Ja, amerikanische Verhältnisse.
Ja.
Ja, aber was ist mit dem Untergang passiert am 21. Dezember? Wenn wir jetzt noch senden, dann gab es keinen.
Ja, sonst könnten wir ja nicht senden, wenn der Untergang gewesen wäre.
Ja, aber wenn das ja jetzt hier keiner mehr hören kann, dann ist er doch passiert und da hatten die doch recht.
Nur, wer darf denn so etwas überhaupt in die Welt setzen?
Die Mayas.
Wie eine Maya?
Also gibt's sie?
Wie eine Maya habe ich früher gesehen.
Ja, die Biene Maya.
Denn die hat das aber nicht vorhergesagt.
Nee, die war intelligenter.
Sollte man nicht diesen Leuten auch mal einen auf die
Ach was, unsere Zuhörer glauben doch sowieso nicht an so einem Quatsch. Und sag doch mal ganz ehrlich, ob denn nun, wie dieser Untergang stattfinden soll, ist ja nicht klar. Aber nehmen wir mal an, da kommt irgendein Komet, den wir noch gar nicht sehen oder sonst was. Glaubst du wirklich, der hätte sich vorher irgendwo bei einer Bank jetzt zum Jahresende so einen Kalender besorgt, die wir Menschen haben, wo drin steht, was das für ein Datum ist? Die Natur kennt unsere Daten nicht, die kennt unseren Kalender nicht. Das ist vollkommener Witz, das ist künstlich aufgesetzt von uns und hat überhaupt keinen Bezug zur Natur.
Aber die könnte doch so einen dicken Hobel da auf die Erde
werfen. Und den hat noch keiner gesehen. Und der kommt genau zu dem Tag, den die Mayas da vor 7000 Jahren vorhergesagt haben. Klar?
Also genau. Was die Mayas ja gemacht haben, die haben einfach einen Kalender entworfen und haben dann erstmal 7000 Jahre im Voraus gerechnet und haben gesagt, dann gucken wir mal, was dann kommt. Endzeitphilosophen haben dann gesagt, das ist das Ende der Welt, die wussten eben alles. Gut, die haben einfach nur nicht weitergerechnet. Ich kann mich noch erinnern, als wir das Jahr 2000 hatten, da haben wir auch plötzlich gemerkt, dass die Programmierer aus Sparsamkeitsgründen die ersten zwei Stellen des Jahres unterdrückt hatten und wir dann im Jahr 2000 viel Arbeit hatten, hätte man ja auch sagen können, okay, die wussten das schon, die Programmierer, dass das nur bis zum Jahr 2000 geht, dann ist eben dann der Weltuntergang. Und genauso beim Maya-Kalender auch, die wussten, dass das in 7000 Jahren
geht. Worüber redet ihr eigentlich?
Über Quatsch.
Die Sache ist doch vorbei, ist ja 4 Wochen vorbei.
Ja.
Es sei denn, uns hört jetzt keiner mehr.
Aber hallo. Da gibt's einen Ort in der Türkei, das habe ich schon mal erzählt. Und dieser Ort in der Türkei war voll belegt mit allen Hotels, weil dort die ganzen Idioten, die den Weltuntergang erleben wollten, in, ich glaube, Izmir oder irgend sowas, Und die wurden enttäuscht.
Ja.
Wieso? Vielleicht haben sie eine schöne Party gehabt. Ja. Wir waren ja nicht dabei. Wir waren ja einfach zu Hause.
Wie heißt der Bürgermeister von diesem Ort in der Türkei? Ist das vielleicht irgendwie so ein Nachfahre dieser Mayas, der dann das gegründet hat? Gehört in das Hotel?
Der Bürgermeister spielt eine große Rolle. Mhm. Er hat gesagt, das könnte durchaus noch, dieser Untergang, noch mehrere Tage dauern.
Aha.
Dann wären nämlich seine Hotelzimmer weiterhin besetzt.
Klug, ja.
Und wir haben heute, ein paar Tage weiter, wissen ein bisschen mehr, dass der Untergang nicht passierte, hätte aber passieren können. Und wir hoffen, dass wir bald wieder einen neuen Termin kriegen.
Mhm.
Oder willst du nicht doch auch dabei sein, wenn der Untergang passiert?
Ich glaube an den ganzen Scheiß nicht. Warum soll die Natur sich nach unseren menschgemachten Kalendern richten? Ist doch alles Pupes. So.
Ja.
Könnt ihr beiden euch vorstellen, dass Microsoft plötzlich nur noch 20% Marktanteil der Betriebssysteme auf privat genutzten Computern hat?
Ist das jetzt das Thema für den 1. April?
Das nicht ganz. Goldman Sachs und IDC haben eine Studie durchgeführt und so wie die, ich glaube, keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, stimmt das. Im Jahr 2000 hatte Microsoft 97%, da stand der PC auf dem Tisch. Heute haben wir das alles, wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, in der Hosentasche oder schleppt es am Wohnzimmer drum und hat dann Betriebssysteme, die eben nicht mehr Microsoft sind. Also man hat einfach eine ganz andere Basis genommen. Alles das, was rechnen kann und in privaten Haushalten ist, ist dazu gezählt worden plötzlich. Und deswegen ist Microsoft nur noch auf 20% Marktanteil.
Naja gut, da ist dann jeder Staubsauger dabei, in dem ein Prozessor drin werkelt, jede Kaffeemaschine dabei und jedes Mobiltelefon dabei und jedes Multimeter-Messgerät dabei und mein Lötkolben mit dem Prozessor drin, die sind alle dabei. Und da fällt Microsoft natürlich raus, klar.
Aber, die Microsofties brauchen nicht aus dem Fenster zu springen. Es gibt noch Hoffnung. Dank Windows 8 und Windows Phone soll dieser Anteil wieder auf 26% steigen.
Naja. Also, ich meine, diese Geschichte da, die ist ja eigentlich publik gemacht worden von der Janet Tu, die für die Seattle Times schreibt. Und die haben die also derart überzogen da dargestellt. Und ich weiß auch gar nicht, was soll dieser ganze Käse. Ich ändere die Basis. Du, ich zähle, wie viel Birnenbäume ich hier bei uns in der Gemarkung habe. Und das nächste Jahr sage ich so, jetzt zähle ich nicht mehr, wie viel Birnenbäume, sondern wie viele Bäume ich habe. Und dann haben wir plötzlich nur noch 5% Birnenbäume. Wo sind die anderen hin? So ungefähr kommt mir das vor.
Ja, also ein bisschen keine doof Statistik, ist ja ganz du gut. Nicht selber gefalscht
hast. Ja, ein bisschen doof ist ja ganz schön, aber das hier?
Ist lustig einfach.
Ja. Ja, wenn man darüber lachen kann. Ja.
Nee.
Aber vielleicht sollten wir darauf...
Lustig ist das nicht. Einfach gelogen.
Vielleicht sollten wir aber darauf hinweisen, und das ist die Wahrheit, dass Thomas Ritter, der Betreiber unseres Shops, immer noch neue Ware bestellt und immer noch
auch in diesem Jahr
jede Bestellung sich freut. Und mir das ab und zu sagt, dass es also eigentlich schön ist. Und die meisten Besteller wirklich freundlich und nett sind. Und es ist eben etwas Besonderes. Die CC Zeiler, das ist eben eine Gruppe, da kann man den Hut davor abnehmen. Und das machen wir. Wir nehmen nicht nur den Hut ab, sondern wir nehmen jetzt auch den Hut und verschwinden für diese Woche aus dem Gehörgang unserer geneigten Zuhörerschaft.
Ja, genau, aber wir nehmen den Daumen.
Das machen wir, ja.
Und sagen, ein Bit überwachen.
Dass ich das noch erleben darf.
Oder
Zickzack. Das hatte ich befürchtet.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.